Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Hört ihr mich schon? Kommt? Ja, sehr gut. Schön, bei euch zu sein. Schön, dass ihr da seid. Schön, eure Gesichter schauen zu dürfen. Freue mich, dass ihr da seid. Und ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, in unserer Predigtreihe weiterzumachen. Und genau, wir sind ja gerade so mitten. Letztes Mal, also vor Pfingsten, hat der Werner darüber geredet, wie Jesus uns deutlich gemacht hat, dass er nicht kommen ist, um das Gesetz, das alte Gesetz aufzuheben und zu sagen, das war's, tschüss, macht, was ihr wollt, sondern dass er gekommen ist, um das Gesetz zu vollfüllen, also voll zu machen, vollkommen zu machen. Das heißt, alles, was die 10 Gebote uns lehren, ist nicht von Jesus irgendwie unter den Teppich drunter gekehrt worden, sondern er hat es vielmehr nochmal auf einen Sockel obendrauf gestellt und es nochmal ganz neu in unser Bewusstsein reingestellt. Und heute spricht Jesus über das erste Gebot, also nicht das erste Gebot, aber in seiner Predigtreihe über das erste Gebot, nämlich das 5. Gebot. Da heißt es, du sollst nicht töten. Ihr seht es ja schon hier, da steht es, hat die Thea sehr schön dargestellt. Und ich möchte gern, bevor genau, wir das jetzt lesen, noch beten, aber ihr dürft ganz schon mal aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt, Matthäus 5, da sind wir gerade, Matthäus 5, Kapitel 5 und dann ab Vers 21 lese ich dann später. Und jetzt bete ich noch. Herr Jesus, ich danke dir für diesen neuen Morgen und ich danke dir, dass du diesen Tag gemacht hast. Dieser Tag ist aus deiner Hand und wir wollen ihn aus deiner Hand nehmen. Wir danken dir, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen, Herr, und dass wir auf dein Wort hören dürfen. Und ich bitte dich jetzt ganz herzlich, Herr Jesus, dass du unser Herzen auftust, dass wir hören, was du uns heute zu sagen hast. Und dass du jetzt auch meine Worte gebrauchst, Herr Jesus, dass du durch deinen Geist durch mich durchredest, Herr Jesus, dass das, was dir heute wichtig ist, dass ich das heute rede und sagen darf, dafür bitte ich dich, Herr Jesus. Danke, dass du jetzt hier mitten unter uns bist. Amen. Okay, ich lese vor. Matthäus Kapitel 5, Abvers 21 bis 26. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber seinem Bruder sagt, Racker, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhn dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komm deinen Gegner schnell entgegen, während du mit ihm noch auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich zum Richter überliefert und der Richter dem Diener und der Diener dich ins Gefängnis wirft. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Soweit mal die Worte von Jesus. Und ich möchte euch da gern ein bisschen mit reinnehmen. Das sind sehr ernste Worte, die hier gesprochen werden von Jesus. Und ich will das auch nicht beschönigen und auch nicht verharmlosen. Und will, so gut es geht, auch das klar machen, darstellen, aufzeigen, was Jesus uns hier eigentlich mitgeben möchte. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist und so weiter. Und dann fängt er an zu reden. Und mit den Alten meint Jesus nicht irgendwie was Minderwertiges oder so, das Alte und wie auch immer das Vergangene, sondern diese Formel bedeutet eigentlich nichts Negatives. Hier spricht Jesus von den Vorfahren der Juden, von den Leuten, die ihm zugehört haben. Und für die Vorfahren waren für Juden schon immer was ganz Wichtiges. Für einen Hebräer gibt es nicht, das ist mein Leben und das war's. Ich, fertig aus, meine kleine Box. Sondern ein Hebräer, ein Jude, denkt immer im gesamten Zusammenhang, seine Vorfahren und das, was noch kommen wird, und er ist da mittendrin, er ist ein Teil davon. Von dem her spricht Jesus nicht von was Negatives, sondern was den Menschen von damals komplett ausgemacht hat. Das, was die Alten damals gesagt haben, was sie gelehrt haben, was sie von Gott bekommen haben, war für einen Juden ganz wichtig und zentral und war unbedingt drauf zu hören und es umzusetzen. Das war ganz wichtig. Da haben dadurch die Versprechen, die Gott gemacht hat, den Alten damals, nicht einfach nur den Alten gegolten, sondern die Versprechen haben sich reingezogen in mein eigenes Leben und drüber hinaus ging das. Also von der Denkweise ein bisschen so. Genau. Und genau hier spricht Jesus mit einer wahnsinnigen Autorität rein. Vielleicht merkt man es beim Drüberlesen gerade nicht so schnell, aber Jesus sagt hier eigentlich, er sagt ein Gebot von den 10 Geboten, du sollst nicht töten. Und wer tötet, der soll im Gericht verfallen sein. Und jetzt sagt Jesus, ich aber sage euch, Jesus sagt nicht, wie damals die Propheten oder alle anderen, die was zu sagen gehabt haben von Gott her, ich sage, der Herr aber sagt euch oder die Propheten aber sagen und so weiter, sondern Jesus sagt, ich aber sage euch. Das heißt, Jesus spricht mit der Autorität von Gott selbst. Also wenn Jesus jetzt hier zu uns spricht, ist nicht einfach nur eine Interpretation, sondern das ist Gottes Wort für uns heute, hier und jetzt. Und es ist absolut ernst zu nehmen, was er uns hier sagt. Jesus sagt, ich aber als der Sohn Gottes, der Autorität hat, dem Geboten Gottes etwas hinzuzufügen, ich sage euch, so im übertragenen Sinn vielleicht. Ja, jetzt könnte man sich fragen, warum ist Jesus bei dem 5. Gebot, du sollst nicht töten, so kleinlich und so streng? Weil eigentlich ist es ja klar, eigentlich ist es eindeutig. Und dass wir niemanden umbringen sollen, ist für uns im Grunde auch eine selbstverständliche Sache. Das ist ein Moralkodex, der für uns gilt, wo man nicht groß darüber fragen muss, nicht groß diskutieren muss, eigentlich. Und wo eigentlich jeder vernünftige Mensch sagen würde, ja, töten ist schlecht, soll nicht sein, darf nicht sein. Aber warum geht Jesus hier noch tiefer? Warum scheint es so, dass Jesus uns hier irgendwie noch eine Last auflegen will mit dieser Weiterführung, die er da quasi angibt, dass es noch genauer nimmt bei dem Gebot? Und ich glaube, dass Jesus seine guten Gründe hat, warum er das macht. Nämlich, wie wir es schon vorhin auch so gehört oder wie wir gesungen haben, dass von Jesus aus das lebendige Wort kommt, das Leben aus Jesus rauskommt. So haben wir vorhin gerade gesungen. So heißt es auch im 1. Johannes 1. Da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Also da wird von Jesus geredet. Das Wort ist Jesus. Durch ihn, also Jesus, ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das ist die Person, die heute zu uns redet. Das ist die Person, die das hier zu uns sagt, was wir heute lesen. Also, Jesus ist das Leben. Und alles, was aus ihm rauskommt, ist Leben. Also alles, was aus ihm rauskommt und was zu uns reinkommt, also was an uns rankommt, das ist Leben. Und das Wort, das von dem hier gesprochen ist, genau, das habe ich gesagt, das ist Jesus. Das heißt, Gott will, dass wir das Leben haben, das Leben in Fülle haben. Deswegen hat er auch Jesus gesendet. Deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen. Jesus ist in unser Leben gekommen, nicht um einfach wie einen netten Menschen aus uns zu machen, sondern um uns das Leben zu geben, das Leben in Fülle. Und Jesus, der die ganze Erde, das ganze Universum gemacht hat, durch diesen Jesus das ganze Leben entstanden ist, dieser Jesus, wie ich schon gesagt habe, will uns Leben geben. Er ist die Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens spricht heute Morgen zu uns. Genau, in diesem kurzen Abschnitt, habe ich jetzt schon gesagt, wird gesagt, dass Jesus eigentlich das Leben ist. Das heißt, alles, was aus ihm rauskommt, ist lebensfördernd. Und in Offenbarung bestätigt es Gott eigentlich nochmal. In Offenbarung 21, Vers 6, da sagt Gott, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Und dann heißt, ich will den Durstigen geben von der Quelle des Lebens, des lebendigen Wassers, umsonst. Und diese Quelle des lebendigen Wassers, das ist Jesus. So, also Gott will, dass wir an dieser Quelle des Lebens leben, dass wir da sind, dass wir da drin davon leben, davon zehren, uns davon erfüllen, befüllen lassen. Ne? Und von innen raus gesund werden und gesund leben, gesund sind. Und Gott ist derjenige, der nur Gutes in uns bewirken möchte. Das ist für mich nochmal ganz wichtig, das klarzustellen, ganz am Anfang, weil es kommt später in der Predigt zu einem sehr ernsten Teil. Aber das ist wichtig, dass wir das verstehen, damit wir das Spätere annehmen können. Ja. Normal ist es ja bei uns so, dass unser normaler Körper im Laufe des Lebens immer mehr abbaut, abnimmt. Ganz normal, bei jedem ist das so. Aber ja, bis irgendwann mal auch kein Leben mehr drin ist. Und so sollte eigentlich im Gegensatz dazu der normale Lauf der Dinge sein bei einem Christen, dass der innere Mensch immer gesünder, immer frischer, immer neuer wird. Warum? Weil wir angeschlossen sind an die Quelle des Lebens, die zum ewigen Leben fließt. Das heißt, der normale Lauf der Dinge beim Christen soll es sein, dass das Innere immer frischer, immer lebendiger wird. Aber leider ist es jetzt oft so, dass wir uns viel mehr gegen das Älterwerden vom Körperlichen her wehren, was wir so oder so nicht aufhalten können. Aber oft ist es für uns kein Problem oder scheint nicht so wichtig zu sein, wenn unser innerer Mensch verkümmert, verkrümmt, an Frische verliert und Leben verliert. Und ihr Lieben, wir dürfen diese zwei Dinge nicht vertauschen. Es ist viel wichtiger, dass wir uns um den inneren Menschen kümmern, als um das Äußere. Und das, was das Leben zerstören kann, dass wir das ausräumen, aus den Innern raus und von uns fernhalten. Und genau das will Jesus heute uns durch diesen Abschnitt heute klar machen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Also Jesus, die Quelle des Lebens. Der zweite Punkt, die Macht der Worte. Jesus spricht von Worten, was man zu anderen Leuten sagt und so weiter. Und diese Worte haben Macht. Da sagte ich aber, sage euch, jeder, der seinen Bruder zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Wer aber seinem Bruder sagt, Raka, das heißt sowas wie Hohlkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Warum sagt Jesus hier nicht, hey, zornig sein ist eine schlechte Sache, komm, lass es doch einfach. Warum droht er hier mit Gericht und wird dabei immer schärfer, also immer schärfer in dem, wie das Gericht quasi da, oder wie man gerichtet werden soll? Weil hier deutlich wird, dass unsere Worte eine gewaltige Kraft haben. Sonst müsste Jesus an diesem Punkt nicht so scharf mit uns sein. Unsere Worte haben Macht. Auch wenn es nur kleine Worte sind und nur kleine Sticheleien sind, Worte haben Macht. Und bei meiner Vorbereitung habe ich mal eine Predigt vom Johannes Hattel angehört. Und der hat in einer seiner Predigt das mal ganz gut erklärt oder fand ich sehr hilfreich. Und dieses Thema. Worte haben Macht. Und Gott hat die Welt durch seine Worte geschaffen. Macht. Und als Gott den Menschen erschaffen hat, hat er ihm die Fähigkeit gegeben zu reden. Und er hat ihm auch den Auftrag gegeben, über die Erde im positiven Sinn zu herrschen. Und seine erste Amtshandlung als quasi im Herrschen war, dass er den Tieren Namen gegeben hat. Das erste, was er gemacht hat, vom Herrschen her, war, dass er mit dem Mund das gemacht hat, geredet hat. Und dadurch, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, in dieser Welt zu herrschen, also im positiven Sinn, da will ich nochmal sagen, hat er uns auch Macht in unsere Worte gegeben. Und jetzt ist es halt so, dass nicht einfach nur daher Macht und Kraft rauskommt, was wir dann quasi reden können, also vom Leben her, sondern es gibt leider auch die andere Seite. Ich hoffe, man kann das einigermaßen lesen. Ansonsten, es ist einfach das Gegenteil von Leben. Es ist der Tod. Und seit dem Sündenfall gibt es diese zwei unterschiedlichen Mächte oder Autoritäten, die quasi unseren Worten Macht verleihen können. Also entweder vom Tod her oder vom Leben her. Und je nachdem, mit welcher Autorität ich übereinstimme, sind meine Worte lebensfördernd oder sind meine, also lebensfördernd und quasi Segen für andere. Oder je nachdem, ob ich mit quasi dem Lebensvernichten, mit dem Tod übereinstimme, sind meine Worte lebenszerstörend oder auch Fluch, könnte man sagen. Und ich kann entscheiden, woher ich Autorität quasi nehme. Von was ich mich motivieren lasse, meine Worte motivieren lasse oder was meine Worte prägen. Ich möchte mal zurückgehen zu dem, was Jesus uns hier sagt, in dem Vers hier, in dem Kapitel. Da sagt er, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Und hier packt Jesus das Problem an der Wurzel, ganz unten an. Die Natur vom Zorn, auf die Spitze getrieben, bis ans Äußerste, ist Mord. Jeder Mord hat irgendwo Zorn vorher drin oder ist motiviert durch Zorn und artet aus. Und Jesus verurteilt schon allein den Zorn im Herzen, in unserem Inneren, in unseren Gedanken, in unseren Motiven, in unseren Einstellungen, unseren bösen Wünschen. Da muss noch gar nichts passiert sein. Die üble Tat oder das böse Wort ist ja vielleicht noch gar nicht ausgesprochen. Und hier verurteilt Jesus schon den Zorn. Warum verurteilt Jesus den Zorn an der Stelle so hart? Weil ich in dem Moment, wo ich zornig bin, meine Hand schon ausgestreckt und eingeschlagen habe in diese Autorität hier unten drin. Nämlich das Böse, was den Tod bringt. Das Negative, das Lebenszerstörende. Und diese Autorität, mit der ich in diesem Moment übereinstimme, wird mein Handeln, mein Reden bestimmen und wird seine Früchte tragen. Das wird passieren. Wir brauchen uns nicht zu wundern und ich glaube, die meisten wissen das auch. Wenn ich zornig bin, kommt es irgendwo raus. Irgendwann kommt es quasi aus meinem Mund raus. Das Gericht, von dem Jesus hier spricht, ist ein örtliches Gericht. Also das war, wo Menschen maximal einen zu einer Prügelstrafe quasi bestrafen durfte. Aber dann geht die Steigerung weiter. Dann spricht er von dem Hohen Rat. Das war so eigentlich das oberste Gericht. Und die waren dazu befugt, auch jemanden, der jemanden umgebracht hat, mit der Todesstrafe auch zu bestrafen. Und das sagt Jesus, so eine Strafe soll jemand haben, der seinen Bruder Racker nennt. Das ist ein aramäisches Wort, das damals eigentlich ein gängiges Schimpfwort war für die Leute. Es war bekannt und hat quasi so viel ausgedrückt wie leer, dumm, hohl. Also diese Worte oder dieser Begriff, wenn ich den über den Kopf werfe, die zielen auf den Kopf des Menschen, auf den Verstand, auf die Intelligenz. Wir würden vielleicht eher solche Worte benutzen wie Dummkopf, Idiot, Schwachkopf, du Hirnverbrannter und so weiter. Ihr kennt die anderen Worte vielleicht auch noch ein wenig. Hast du gewusst, wenn du in deinem Zorn jemanden Idiot oder Schwachkopf nennst, dass du nicht einfach nur ein blödes Wort an den Rand haust, sondern dass du damit Gott selber verachtest? Er ist nämlich derjenige, der diese Person geschaffen hat, der Leben in diese Person gegeben hat, der sie geschaffen hat mit allen Begrenzungen und mit allen Stärken. Die Person, die du in diesem Moment Idiot nennst. Und am härtesten verurteilt Jesus denjenigen, der seinen Bruder Narr nennt. Ich sage mal so, naja, Nara, das hat man vielleicht schon öfters mal gesagt, irgendwie so, also das ist nicht schlau, das ist nicht klug, das zu machen. Solche Sachen hat man vielleicht schon öfters zu jemandem gesagt. Aber was hier hinter diesem Wort steht oder steckt, ist, dass ein Narr wird in der Bibel als derjenige beschrieben, in den Psalmen zum Beispiel kommt es auch vor, jemand, der Gott verachtet, der letztendlich sagt, es gibt keinen Gott und der sein Leben genau danach ausrichtet. Also wenn ich jemanden Narr nenne, dann bedeutet es so viel, dass ich ihm seine geistliche Fähigkeit, dass ich seine geistliche Fähigkeit kritisiere und dass ich vor allem seinen guten Namen, seinen guten Ruf in Verruf bringe und ihn als einen unmoralischen Menschen brandmarke. Also es ist eigentlich sowas in die Richtung wie üble Nachrede, Lüge und Rufmord. Und solche Beschimpfungen können ein ganzes Menschenleben zerstören. Ob das Racker ist oder Narr oder was auch immer. Solche Beschimpfungen können ein ganzes Menschenleben zerstören. Das fängt als kleiner Junge oder kleines Mädchen an. Und die Person wird, bis sie irgendwann mal stirbt, vielleicht das ganze Leben lang damit zu kämpfen haben und seine Schwierigkeiten haben. Ein Vater, der seinen Sohn immer wieder runterlaufen lässt, ihn als Dummkopf und Nichtsnutz bezeichnet, ihn übel darstellen lässt, lädt eine riesige Schuld auf sich. Eine riesige Schuld auf sich. Weil er nämlich das Leben von dieser Person kaputt macht. Und es gilt nicht nur für den Vater und den Sohn, sondern es gilt für uns mit unseren Mitmenschen. Ich habe mal hier ein Bild. Yep. Ein Bild. Das ist Slave Lake in Kanada. Da hat 2011 eine ganze Stadt ist da abgebrannt. Wurde innerhalb von 2 Tagen eine ganze Kleinstadt in Kanada abgefackelt. Das war ein kleines Feuer, das sich damals da in Slave Lake zu einem riesigen Feuermeer entwickelt hat. Und da war es egal, da oben seht ihr nicht so richtig, aber ein bisschen kann man es vielleicht sehen, da ist so eine Bonzenecke mit lauter Pools außenrum und so. Daran sieht man quasi, dass da gute Häuser mal gestanden haben. Aber da ist jetzt letztendlich egal, ob das schöne, prächtige, teure, gute Häuser waren oder nicht. Alle sehen zum Schluss gleich aus. Es ist kahl gewesen, alle Häuser und Bäume verbrannt. Ja, und in Jakobus 3, Vers 6 sagt Paulus, unsere Zunge, die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. So wie dieses große Feuer. Warum wird hier von der Zunge gesprochen? Der Zunge in unserem Mund. Wir können sagen, hey, das ist doch unser Mund, der das macht. Aber ich glaube, das ist ganz gut so gewählt, weil damit was ganz deutlich wird. Die Zunge in unserem Mund ist dafür zuständig, also die Zunge in unserem Mund baut und formt unsere Worte, unsere Sätze. Die baut sie auf wie ein Brandstifter, reisig und mit Benzin getränkte Lappen. So kann unsere Zunge Worte aufbauen und zusammenstellen. Und sag nicht, oh, das habe ich nicht so sagen wollen, oder das ist mir jetzt aus Versehen so rausgerutscht. Das, was deine Zunge an Worten und Sätzen formt und baut, ist immer das, was vorher schon da drin war. Deine Worte verraten nicht, wie schlecht deine Wortwahl ist und wie schlecht du geredet hast, sondern deine Worte verraten immer, wie übel es eigentlich im Herzen drin ausschaut. Und deswegen verurteilt Jesus den Zorn schon von Anfang an, von der Wurzel an. Und wenn Gott dir heute Morgen, vielleicht irgendwie jetzt, während ich da so rede, eine Person zeigt, bei der du irgendwie um Vergebung bitten solltest oder der du vielleicht auch Vergebung zusprechen solltest, dann möchte ich dich heute Morgen ganz herzlich einladen und bitten, mach das und schieb's nicht auf. Wenn Gott dir heute eine Person zeigen will, dann mach dir das auch jetzt. Und dann wird schon die richtige Person in deinem Kopf, in deinem Herzen vor dir stehen. Ja. Und heute Morgen will ich dich ermutigen, will ich uns ermutigen, dass wir dieses Feuer nicht ausbreiten lassen, nicht um uns schlagen lassen. Und dass wir uns vor allem auch nicht von dem Feuer des Zorns, was andere an uns ranbringen, mit anstecken lassen und gerade so das Feuer weiter verbreiten. Ich will euch einladen und euch ermutigen, das abzugeben. Alles, was mit Zorn hat, was aus der Richtung rauskommt, abzugeben, loszulassen, um Verzeihung bitten, Stolz aufzugeben. Und Jesus will eigentlich, dass wir um allen Preis der Welt dieses Feuer, diesen Zorn löschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor meiner Predigt oder bei meiner Predigtvorbereitung musste ich selbst jemanden anrufen, wo ich gemerkt habe, hey, da waren meine Gedanken, das war noch gar nicht in meinen Worten drin oder vielleicht noch nicht so markant drin zu entdecken, aber in meinem Herzen jemand gegenüber zornig war. Und habe das bereinigen müssen. Wie gesagt, ich will mich an dem Punkt auch gar nicht rausnehmen und will das selber ernst nehmen und möchte das gern euch zusprechen. Ob du jetzt hier sitzt oder daheim zuhörst, gebt den Zorn ab. Ja, jetzt ist euch die Frage, warum werden wir überhaupt zornig? Wieso können wir zornig werden? Weil in dem Moment, wo wir zornig werden, eigentlich ein großer Kampf stattfindet. Wir haben so die Dinge, die wir für, die wir für richtig halten, die wir sagen, hey, die sind wertvoll, das ist mein Maßstab, so soll es sein, das ist ein Hammer, ne? So ein Richterhammer, was ich für richtig und wertvoll und schön und angemessen und was weiß ich finde, das sind die Dinge. Aber dann gibt es ein Gegenüber, das ist meine Lebenssituation, das ist die Situation, in der ich drin stecke. Die kann mal ganz anders ausschauen, wie das, wie ich mir das wünsche und vorstelle und haben möchte. Und da, wo diese zwei nicht übereinstimmen, mal gucken, ob das hier funktioniert. Lass mal den weg. Wo die zwei nicht übereinstimmen, entsteht quasi eine große Spannung. Ja? Und in meinem Zorn versuche ich eigentlich diese zwei Sachen hier irgendwie wieder in Übereinstimmung zu bringen. Und meistens ist es so, dass ich nicht sage, ah, ich muss mich korrigieren, sondern meistens ist es so, ich muss meine Situation, den Menschen, der mich da gerade irgendwie nervt, ärgert, wie auch immer, zurechtdrücken. Und ich arbeite meistens an meiner Situation durch den Zorn. Der Zorn sagt mir selten, du musst vielleicht was an deiner Einstellung ändern. Irgendwas passt da nicht. Und genau das ist, was der Zorn macht. Und was tatsächlich eigentlich passiert, wenn wir zornig werden, ist, dass wir dadurch, durch den Zorn, unser eigenes Ego schützen. Das Ego da innen drin wird durch den Zorn geschützt. Also wenn du dich selber adaptst und merkst, da oder da bin ich zornig, dann ist es meistens so, weil du dein eigenes Ego schützen willst und irgendwann was nicht wegrücken willst, wie auch immer. Ein Christ, der viele Wutausbrüche hat, egal ob das lautstark ist oder leise. Das gibt Wut, kann das ganz laut sein, kann aber auch ganz leise sein. Der viele Wutausbrüche hat, ist ein Mensch, der vielleicht noch nie wirklich Jesus die Lebensführung in sein Leben gegeben hat. Ich will das mal wirklich so hart sagen. Es kann sein, dass du dein Leben Jesus gegeben hast, aber ihn in den konkreten Dingen, gerade wenn es um Wut geht und Zorn, ihn vielleicht nie wirklich zu Wort kommen lassen hast. Weil du immer gedacht hast, das ist doch richtig, das ist doch richtig, das stimmt doch. Denn wenn Jesus auf dem Thron meines Lebens sitzt, dann wird er die zerstörerischen, egoistischen, selbstsüchtigen Motive nicht fördern oder stehen lassen. Das wird er nicht machen. Er weiß, was gut ist. Und er weiß, was er bei uns innerlich zurechtrücken muss. Ja, in Lukas 6, Vers 27 bis 35 sagt uns Jesus, dass wir von unserer inneren Haltung aus Liebe eigentlich das Doppelte an Unrecht in Kauf nehmen sollen, als dem zornfreien Lauf. Da ist zum Beispiel die Rede von, habe ich einen Feind, soll ich ihn lieben? Ich soll es nicht einfach nur akzeptieren, sondern ich soll das Gegenteil machen, ihn lieben. Ist jemand, der mich da hasst, dann soll ich das nicht einfach stehen lassen und sagen, okay, ich lasse es halt so, sondern dann soll ich viel mehr Gutes tun. Flucht mir jemand, soll ich ihn segnen? Wäre ich beleidigt, soll ich für ihn Fürbitte halten? Haut mir jemand auf die eine Backe, soll ich die andere hinhalten? Klaut mir jemand meinen Mantel oder meine Jacke, soll ich ihn auch noch das Hemd mitgeben? Leiht mir jemand, so soll ich es geben und überhaupt nicht zurückfordern. So spricht Jesus darüber. Er sagt eigentlich, dass der Zorn ist so gefährlich, dass wir lieber einen extra Sicherheitsabstand halten sollen von ihm. Wir können gar nicht letztendlich sensibel genug auf unseren inneren Zorn sein. Darum ist es besser, die doppelte Ungerechtigkeit in Kauf zu nehmen, als seinem Zorn freien Lauf. Vielleicht ist es für dich heute dran, dein Lebenshaus Jesus wieder ganz neu aufzumachen. Die Türen in dem Haus, die du vielleicht vor ihm verschlossen hast, aufzusperren, die Türen aufzustoßen. Und Jesus wieder in die Mitte, wo der Thron steht, den Platz frei zu machen, das Ego runterzustoßen und Jesus auf den Thron setzen lassen, ihn da bitten, Platz zu nehmen. Und am Ende von der Predigt möchte ich später auch gerne auch die Möglichkeit geben, dass wir das irgendwie auch ein bisschen konkret werden lassen können. Genau. Keine Hektik, kein Stress, Ruhe bewahren. Wir dürfen jetzt langsam rausgehen. Feueralarm. Nee, Spaß. Alles gut. Das war ein Spaß. Aber genau das soll passieren. Bei einem Feueralarm fangen wir an, links und rechts zu gucken, was ist los, was machen die anderen. Irgendwas stimmt nicht. Fangen vielleicht schon an, aufzustehen. Genau dafür ist ein Feueralarm da. Und das, was Jesus hier machen will, ist in unser Lebenshaus einen großen und absolut funktionsfähigen Feueralarm oder Rauchmelder einzubauen. Das ist, was Jesus heute bewirken will durch diese Predigt, durch diese Passage. Er will einen Feuermelder in uns einbauen. Und wisst ihr was? Er hat es auch schon längst gemacht. Durch seinen Geist, den Heiligen Geist, der in uns reinkommt, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, ist dieser Feuermelder schon da. Vielleicht haben wir im Laufe der Zeit einfach gemerkt oder gelernt, ja, da muss ich nicht so echt drauf hören. Oder ich habe mit einer Decke oder irgendwas versucht, das zu verstopfen, das nicht so laut ist. Und habe quasi das irgendwie ein wenig gedämpft. So ein guter Feuermelder, der meldet nicht ein Feuer, ne? Sondern ein guter Feuermelder meldet das Feuer, bevor es ausbricht. Also wenn so ein Schwelbrand, wenn es anfängt zu qualmen, dann gibt der Alarm. Also dann, wenn noch Rettung möglich ist. Weil wenn mal ein Feuer ausgebrochen ist, ist es meistens auch schon wieder zu spät. Und genau das möchte Jesus machen. Sagen, hey, der Zorn ist wie ein Feuer, das alles kaputt macht, wie diese Stadt. Das dein Leben, das Leben der Leute um dich herum, aber auch ganz besonders deine Beziehung zu Gott kaputt macht und zerstört. Jesus will, dass wir diesen Zorn abschütteln. Genau, und da gibt er noch später noch ein paar Beispiele. Das sagt er, in der einen Situation ist es so, dass quasi ein Mensch beim Opfern ist und ist gerade so bei dem letzten Akt vom Opfern. Und dann sagt Jesus, wenn dir dann einfällt, da ist jemand, der was gegen dich hat. Lass alles liegen und stehen. Egal wie störend es für den Priester, wie auch immer ist, lass es liegen und stehen. Und bring die Sache in Ordnung. Wir opfern nimmer, aber wir könnten vielleicht in übertragenen Sinn sagen, wenn du gerade dabei bist, Gott zu loben und anzubeten, im Gottesdienst, beim Lobpreis oder daheim, wenn du bist, oder irgendwie deinen Dienst in der Gemeinde tust, was auch immer das ist, oder vielleicht du am Andacht oder Predigt vorbereiten bist, wenn du gerade jemanden auf dem Weg bist, jemanden zu besuchen aus deiner Gemeinde und ihm irgendwie zu helfen, einfach zu besuchen, Gutes zu tun, wenn du gerade dabei bist, das Abendmahl zu nehmen, oder wenn du gerade mitten im Gottesdienst hockst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder oder deine Schwester irgendwas gegen dich hat, dann lass alles liegen und stehen. Egal wie störend das vielleicht sein mag, versöhn dich erst mit der Person. Wichtiger wie der Gottesdienst, die Predigt, der Lobpreis, dein Dienst für Gott ist, dass du versöhnt bist, dass ich versöhnt bin, dass wir versöhnt leben. Wenn Wenn Jesus sagt, hey, wenn du dich erinnerst, dass dein Bruder was gegen dich hat, das bedeutet, nicht nur ich soll mein Herz von Zorn frei halten, sondern ich soll auch auf meinen Bruder, meine Schwester achten. Ich bin auch für sie verantwortlich. Wenn ich sie zum Zorn reize, durch das, was ich mache und rede und tue, dann bin ich auch mit Teil von dem. Und dann soll auch ich das in Ordnung bringen. Wenn ich ihn quasi, wenn er was gegen mich hat, soll ich zu ihm gehen. Wenn es mir auffällt, dass da was nicht in Ordnung ist, dann soll ich derjenige sein, der geht. Und das zweite Beispiel, das handelt von einem Rechtsstreit. Also wenn die zwei haben einen Rechtsstreit, gehen, damals war es so, die sind dann miteinander zum Richter gegangen, um dort das quasi ihre Sache vom Richter geklärt zu kriegen. Und da sind die miteinander hingegangen. Und da sagt Jesus, wenn du noch auf dem Weg bist mit ihm, vergib, schau, dass du Frieden stiftest. Und was Jesus eigentlich damit sagt, ist, solange du die Möglichkeit hast, solange die Möglichkeit da ist, Frieden zu stiften, Frieden zu schaffen, nutz die Möglichkeit. Und wenn es nur ein ganz kleiner Moment ist, nutz die Möglichkeit. Dieser Weg von dem, wo die losgelaufen sind, zu dem Gericht, war meistens nicht lang. Aber selbst da soll man versuchen, hey, schaff Frieden, schau, dass in Ruhe reinkommt. Ja, ich kriege schon die Anmerkung, dass wir über die Zeit sind, aber ich mache trotzdem noch fertig, okay? Ich will euch ermutigen, den Zorn abzulassen, vom Zorn wegzulassen. Und ich lasse es einfach weg. Ich stelle vielleicht später das Video oder was auch immer, das ich noch da habe, mal in YouTube noch rein, da könnt ihr mal reingucken und einfach euch Zeit nehmen und zu überlegen, hey Jesus, wo ist eine Person, die du mir deutlich machen willst? Wo ist eine Situation, die ich in Ordnung bringen soll? Und wenn du das möchtest, ist es eigentlich ganz einfach. Wir können Gott bitten, gerade auch mit dem, ja, das lasse ich weg und jetzt, nein. Mit diesen paar Versen aus Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Weg bin. Und leite mich auf deinen Weg. Wenn wir dieses Gebet ernst nehmen, nimmt Gott es ernst. Und er wird auch wieder dafür Sorge tragen, dass dieser Feuermelder gut funktioniert und dass wir ihn auch hören werden. Das ist alles eigentlich nicht kompliziert. Es ist bloß ein Riesenkampf, weil es um unser Ego geht. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen und bitten, wenn Streit ist hier irgendwie, wenn du Streit hast mit irgendjemand hier in der Gemeinde oder in deiner Familie, such die Versöhnung, such Frieden. Es ist viel wichtiger, wie dass du dein Recht behältst. Wir müssen Frieden schaffen. Wir müssen Frieden stiften. Jesus möchte, dass Einheit ist in der Gemeinde. Einheit ist in den Familien. Kämpf darum. Ich will es auch machen. Und ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du uns mit solchen ernsten Worten auch mal aufrütteln willst. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir auf diesen Feuermelder, den du in uns eingebaut hast, hören. Und dass wir alles liegen und stehen lassen. Gerade an dem Punkt, wo du vielleicht uns jemanden in den Sinn lassen gegeben hast. Herr, dass wir hinhören und da Frieden reinkriegen. Ich bitte dich für alle, die irgendwo in Streit sind, wo Zorn ein großes Thema gerade spielt. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du in diese Situation reinkommst und klärst und aufräumst, Vergebung passieren darf. Herr, das ist mein großer Wunsch. Danke, dass du wirklich vergeben kannst und dass du wieder Ruhe und Frieden schaffen kannst, Herr, und dass du jedes Feuer auch löschen kannst. Du bist fähig, das alles zu machen. Amen.